Wir wollen uns eine Haftara anschauen, die wiederum nicht zur Parascha gehört, obwohl ich mir gerade die ganze Zeit gedacht habe, eigentlich passt sie. Aber wir sind ja bekanntlich in den Haftarot des Trostes. Und wir bekommen eine Haftara aus Jesaja wieder, wie bei allen Haftarot des Trostes. Jesaja 45, 1 bis 10. Das ist nicht besonders lang, das ist relativ kurz für eine Haftara. Und tatsächlich war dieser Text auch schon einmal da, um Haftara zu sein. Und zwar war das auch Haftara bei Parashat Noach. Und wir haben damals gesehen, dass am Ende von Parashat Noach, nach der Geschichte von Noach selbst, kommen ja die Stammbäume, die zu Terach führen und zu Sarah und Abraham führen. Und da haben wir gesehen, dass das Motiv war, ganz am Schluss von Parashat Noach, dass Sarah keine Kinder hatte und unsere Haftara damit einsetzt, dass die, die glaubt, dass sie unfruchtbar ist und keine Kinder hat, jubeln soll, weil sie wird ja doch viele Kinder haben. Und das hat sehr gut gepasst auf Sarah und Abraham, wo es zunächst einmal danach ausgeschaut hat, dass bei denen nicht sehr viel für die Zukunft da sein wird. Und dann werden sie tatsächlich Stammvater und Mutter eines ganzen Volkes. Und dieser Text, Jesaja 45, 1, kommt jetzt wieder als eine Haftara des Trostes. Das heißt, wir werden versuchen, aus dem gleichen Text ein bisschen was anderes herauszuholen, auch wenn die Gefahr jetzt extrem groß ist, dass ich Dinge sage, die ich Anfang des Jahres damals schon gesagt habe. Bemerkenswert ist übrigens, dass jetzt unsere Haftara kürzer ist. Das, was man zu Parashat Noach liest, bei Ashkenasim, Sephardim nicht, bei Ashkenasim, ist es so, dass es länger ist. Und wir werden uns auch anschauen, warum wir gerade dort aufhören. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich faul geworden sind. Ashkenasische Haftarot sind bekanntlich manchmal auch lang. Also wenn das jetzt hier kurz ist, liegt es nicht daran, dass wir nicht so viel Text wollten, sondern das muss einen Grund haben, warum wir dort abschließen, wo diese Haftara abschließt. Schauen wir mal, wo wir sind. Wir sind also in Jesaja 54, das heißt wieder relativ weit hinten im Sefer Jesaja, wo wir jedenfalls sehen, dass Jesaja von einer messianischen Zeit einiges anzukündigen hat. Es kann, nachdem die Katastrophe eingetreten ist, der eingetreten ist, nachdem das Exil gewesen ist, in dem wir immer noch mittendrin sind, es kann nachher wieder was Besseres kommen. Das ist die ganze Zeit unser Motiv. Und wir haben hier einen Text, der ganz intensiv betont, das Maschal von der Beziehung zwischen Am Israel und Gott, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir haben in früheren Haftarot dieser Serie gesehen, dass es verschiedene Metaphern gibt, wie wir die Beziehung zwischen Am Israel und Gott beschreiben. Wir haben die Beziehung als Knechte gegenüber einem Herrn, wir haben die Beziehung als Kinder gegenüber einem Vater. Das hatten wir neulich in einer Haftara ziemlich stark. Und hier werden wir sehen, dass es ganz intensiv um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, als Beispiel. Während man am Anfang den Eindruck haben kann, es geht vielleicht vor allem um Mutterschaft, diese Mutter, die unfruchtbar ist und keine Kinder hat. Aber wir werden dann gleich sehen, der Text dreht sich sehr, sehr schnell dazu, dass es um diese Metapher geht. Die Beziehung zwischen Am Israel und Gott ist wie eine Beziehung zwischen Ehepartnern. Also, Roni Akara, Loyalada, singe einen jubelnden Gesang, die Unfruchtbare, die nicht geboren hat, und breche aus in einen Gesang, Pizkirina, Bezahali Lochala. Und juble die, die du keine Geburtswehen hattest, Kirabim, Bnei Shomema, Mibnei Beula. Denn mehr werden sein, zahlreicher werden sein, die Kinder der Unfruchtbaren von den Kindern derer, die eine Ehefrau ist, Amarische. Wir haben hier übrigens auch dieses Bild von zwei verschiedenen Frauen, ja? Und die, wo man glaubt, da wird nichts, da wird keine Zukunft sein. Die Kinder sind hier natürlich, wenn wir das als Symbol für Am Israel lesen, sind die Kinder ein Symbol für eine Zukunft. Da, wo man glaubt, da wird keine Zukunft sein, die wird in Wirklichkeit mehr haben als die andere. Yachivi mekom oholeich uriot mishke notayich yatu. Du sollst breit machen den Platz deines Zeltes. Warum muss man den Platz des Zeltes breit machen? Weil es werden so viele Nachkommen sein, es werden so viele Menschen in der Familie sein, dass du ein großes Zelt brauchst. Mach breit den Platz deines Zeltes und die Behänge, die Vorhänge deiner Wohnstätten. Wir haben hier Mishkan als Wohnstätte. Das ist nicht das Mishkan von Hashem, sondern das ist das Mishkan, in dem Am Israel lebt, weil es ist in der Mehrzahl. Das soll sich alles ausweiten. Und man soll sich da nicht zurückhalten, sondern die Schnüre, mit denen das Zelt gespannt ist, Metar, das sind die Schnüre, mit denen das Zelt gespannt ist, die soll man länger machen, weil es groß und stark sein muss. Und die Zeltheringe, mit denen man das Zelt fixiert, die soll man stark machen. Also man braucht ein Zelt, in dem viel drinnen ist. Das heißt, hier ist angesprochen der Optimismus zu einer Zeit, wo es nicht so ausschaut. Zunächst einmal wendet sich dieser Text an die Akara, an die Frau, die meint, sie hat ja gar keine Kinder. Und wozu soll sie ein großes Zelt machen? Wozu soll sie große Häuser machen? Weil es werden noch viele werden. Auch wenn es jetzt nicht danach ausschaut, sagt uns hier die Prophezeiung, das wird noch. Jetzt wissen wir auch, warum das zu den Haftarot des Trostes gehört. Nach der Katastrophe, nach der Erfahrung, dass man im Exil gelandet ist, hat man das Gefühl, das wird alles nichts mehr. Und gesagt wird uns, oh, das wird noch sehr, sehr viel. Bereite dich darauf vor, deine Häuser groß zu machen. Denn du wirst dich ausbreiten nach links und nach rechts. Deine Nachkommen werden Völker, Nationen ererben. Und verlassene Städte werden sie besiedeln. Das ist ein interessanter Gedanke hier mit den verlassenen Städten. Denn man wird nicht nur irgendein Land besiedeln, das halt gerade frei ist, sondern man wird auch Ortschaften besiedeln, da war früher mal was. Und das hat, glaube ich, ein bisschen einen Hinweis auf die Tschuwa, die ja gemacht wurde, hoffentlich, sonst würde das Ganze jetzt nicht funktionieren. Da war früher mal was, das kaputt gegangen ist. Wir reden von verlassenen Städten. Wir reden von Städten, die gab es einmal, aber die sind nicht mehr da. Das ist was anderes, als wenn überhaupt nie was da gewesen wäre. Das heißt, es wird hier jetzt wieder etwas aufgebaut, was schon einmal da war. Dort, wo schon einmal Städte waren, kann man sie wieder besiedeln. Und jetzt kommt, wir sollen uns nicht fürchten. Altiri, kiloti voshi, ve alti kalmi, kiloti tachpiri. Wir hatten schon vor kurzem, dass wir gesehen haben, dass der Autor von Lecha Dodi sich gut in Jesaja ausgekannt hat. Das haben wir jetzt wieder. Dieses lote voshi und alti kalmi, das klingelt. Das erinnert uns natürlich an den Text von Lecha Dodi. Also wir haben hier wieder, dass der Autor von Lecha Dodi sehr viele Anspielungen auf die Texte bei Jesaja verwendet. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich behaupte, dass der Shlomo Al-Kabes, wie er Lecha Dodi geschrieben hat, von uns erwarten würde, dass wir uns in Jesaja so gut auskennen, dass wir im Text von Lecha Dodi diese Anklänge durchaus mitdenken und hier diese Texte dann im Kopf haben. Dass das nicht immer gelingt, ist mir klar, aber ich glaube, dass es eigentlich so gemeint ist. Jedenfalls haben wir hier, wir sollen uns nicht schämen. Wofür könnte man sich schämen? Warum sollten wir uns überhaupt schämen? Wieso steht hier, wir sollen uns nicht schämen? Anscheinend müsste ich einen Grund haben, mich zu schämen. Angesprochen ist hier, dass wir ja früher Verfehlungen gemacht haben. Am Israel ist im Exil, weil wir uns so aufgeführt haben, wie wir uns aufgeführt haben, sind wir im Exil. Übrigens, auch heutzutage können wir noch sagen, dass wir immer noch im Exil sitzen und noch immer nicht in der messianischen Zeit sind, liegt daran, dass wir, die wir heute leben, uns so aufführen, wie wir uns aufführen. Also da war ja was, da ist aber schiefgegangen. Und gesagt, okay, das wird in Vergessenheit geraten, du brauchst dich nicht dafür schämen. Es ist ein sehr interessantes Motiv hier. Weil unter Menschen ist das nicht so einfach. Unter Menschen ist es typisch, wenn jemand etwas nicht Schönes getan hat. Ja, man entschuldigt sich, hoffentlich wird es auch verziehen. Aber es ist oft sehr, sehr schwierig unter Menschen, dass wirklich nichts mehr zurückbleibt. Also auch wenn man sich entschuldigt hat, auch wenn es Verzeihung gegeben hat, irgendwie erinnert man sich ja dann doch trotzdem öfter mal, dass da etwas nicht Schönes war. Es ist sehr, sehr schwer, etwas wirklich völlig auszuradieren und zu sagen, da war überhaupt nie etwas. Der liebe Gott kann das. Der liebe Gott kann das und ist bereit, das mit uns zu machen und sagt, ja, also die Schanden, die du früher da gemacht hast, das vergiss. Und alles, was da schiefgegangen ist, Lot is kiri ot, das brauchst du nicht mehr erinnern. Ist okay, vergiss es, lass es, es ist völlig weg. Das ist das Versprechen, dass die Tschuwa auch wirklich hilft, die Sachen völlig auszumerzen. Es ist kein Thema mehr, alles nicht mehr da. Und wieso geht das? Ki bo alayich asayich Hashem tseva otshemo. Denn hier haben wir das starke Motiv des Ehepartners. Gott ist hier der Baal. Denn es wird in der Regel übersetzt mit dein Meister. Aber wir wissen, dass das Wort Baal auch Ehemann heißt. Denn dein Herr ist der, der dich gemacht hat. Und sein Name ist Hashem tseva ot. Wir sind gewohnt, für Gott verschiedene Shemot, verschiedene Namen zu haben. Das kennen wir übrigens auch immer dann, wenn man aufpassen muss, dass man die nicht irgendwo hinschreibt, wo man sie nachher nicht mehr ausradieren könnte oder nicht wollte, nicht sollte. Und die Frage ist immer, wozu gibt es diese verschiedenen Gottesnamen? Diese verschiedenen Gottesnamen gibt es, weil Gott sich in der Welt auf verschiedene Arten zeigt. Und wenn wir verschiedene Namen unter Anführungszeichen für Gott verwenden, dann sprechen wir von verschiedenen Aspekten, von verschiedenen Arten, wie Gott in der Welt wirkt. Als Herrscher über die Natur, als eine Macht, die uns hilft, der sich erbarmt und so weiter. Und darum wird hier gesagt, sein Name ist Hashem Tsebaot. Auf den ersten Blick klingt der Satz ja ein bisschen komisch, weil Jesaja ist jetzt nicht der erste aller Propheten. Also vor Jesaja ist die ganze Tora bekannt, es waren schon frühere Propheten da. Also Jesaja muss uns nicht erklären, dass es den Begriff Hashem Tzevaot gibt. Den gibt es schon in Sefer Shmot. Also was er hier sagt, ist, das Ganze funktioniert, dass Gott sagen kann, wir radieren das aus, was du gemacht hast, und das ist okay, vergiss das, weil Gott ist derjenige, der die Macht dazu hat, das zu tun. Niemand anderer als Gott kann das tun. Er ist der, der dich überhaupt geschaffen hat. Und er ist Hashem Tzevaot, der Herr der Heerscharen, also der Gott ist über all das ganze Universum. Und nicht nur die Macht hat über irgendwelche Details, sondern über das Ganze. Kedosh Israel. Und der dich auslöst, nämlich aus dem Exil, ist Kedosh Israel. Wir haben bei Jesaja schon öfter gesehen den Begriff Kedosh Israel, wo ich gesagt habe, Kadosh heißt nicht nur heilig im Sinn von, wir sind gewohnt zu sagen, heilig ist etwas, das ist besonders abgesondert von der Welt, sondern Kadosh bedeutet auch, dass es eine Beziehung gibt. Nämlich eine Beziehung zwischen Gott und Am Israel. Und das sehen wir ganz besonders an diesen Textstellen, wo Gott genannt wird Kedosh Israel. Gott ist nicht einfach nur der Herr über die Welt, sondern Gott hat eine besondere Beziehung mit Am Israel. Er ist Kedosh Israel, der Heilige Israels, und gleichzeitig Elohe Chol Haaretz Ikare. Und er wird genannt der Gott der ganzen Erde. Das heißt, wir haben beides. Wir haben, wenn es dazu kommt, dass sich das alles entfaltet, was hier beschrieben wird, und das ist natürlich ein Ausblick auf messianische Zeit, wenn sich das alles jetzt entfaltet, dann haben wir erstens, dass die Welt auch erkennt. Es steht hier Hikare, er wird genannt. Also die Welt erkennt auch, die ganze Welt erkennt, dass Gott Gott ist. Und nämlich er als Elohe Chol Haaretz, als der Herr über die ganze Erde. Während er gleichzeitig hat der Gott ist, der die Macht hat über die ganze Welt, eine besondere Beziehung mit Am Israel, der Herr Kedosh Israel. Beides wird er sein. Und weil er das alles ist, ist das möglich, was angesprochen wurde, dass erstens kann das Unwahrscheinliche passieren. Die unfruchtbare Frau kann plötzlich doch einen Haufen Kinder haben. Und an Israel, wo man geglaubt hat, aus denen wird jetzt nichts mehr, wenn sie im Exil sind. Die werden irgendwie da untergehen und sich auflösen. Aus denen wird noch eine große Zukunft werden. Und ihr braucht euch auch nicht fürchten wegen der alten Dinge, das lässt sich alles lösen. Das kann Gott deshalb machen, weil er erstens die Macht hat über die ganze Welt und er will es machen, weil er eine besondere Beziehung hat zu Am Israel. Nämlich, jetzt geht es weiter, was war da eigentlich? Jetzt wird doch angesprochen, was da schiefgegangen ist. Kiche isha azuva va'atzuva ruach kera'ach Hashem. Ve'eshet ne'orim ki timaes amar Elohaich. Wir merken jetzt langsam, warum das doch zur Parasha passt, obwohl es eigentlich nicht notwendig ist, dass es zur Parasha passt. Wie eine verlassene Frau und eine Frau von trübem, traurigen Geist. Das ist eine interessante Stelle hier, weil das klingt so ein bisschen, als hätte sie Depressionen. Was diese Atzuvat Ruach ist, das müsste man sich mal näher anschauen. Aber jedenfalls eine Frau, die verlassen wurde und vielleicht deshalb, weil sie verlassen wurde, jetzt irgendwie auch trübe ist. Und hat Hashem sie genannt. Und eine Frau aus der Jugend, die erste Jugendliebe, aber an der jetzt irgendetwas verächtlich findet. Das ist das, was gewesen ist. Die Beziehung war eine, wo Gott gesagt hat, so mag ich dich nicht mehr. Also wie eine Frau, die zwar die erste war, aber jetzt will ich was, so geht das nicht, jetzt verachte ich dich. Das war, aber, der nächste Satz ist jetzt ganz wichtig, wir sind ja noch nicht fertig. Berega katon asavtich. Ich habe dich für einen kurzen Moment verlassen. Wenn man das heute liest, klingt es vielleicht ein bisschen komisch, aber 2000 Jahre sind in der Erdgeschichte und beim lieben Gott keine Zeit. Also wollen wir das mit dem Rega katon für den kurzen Moment gelten lassen. Uverachamim gedolim akapzech. Und mit einem großen Erbarmen werde ich dich einsammeln. Nehmen wir den nächsten Satz noch dazu. Beschetzef ketzef, das reimt sich sehr schön. Beschetzef ketzef histarti fanai. Ich habe mein Angesicht verborgen mit einem Zorn. Aber der war nur so ein bisschen. So ein kurzes Aufflammen von diesem Zorn. Wieder für einen Moment habe ich dein Angesicht für dir verborgen. Ubechesed olam rachamtich und mit einer ewigen, für die Welt andauernden Chesed, Wohltätigkeit, habe ich mich dir erbarmt oder erbarme ich mich dir. Amargo alech Hashem, sagt der, der dich auslöst, Hashem. Wieder Hashem als Goalech, als Goel, der uns aus dem Exil auslöst, ist Hashem und nicht irgendwer. Wir haben hier etwas, das kennen wir von den Aseret HaDibrot und von den 13 Midot HaRachamim, dass das Verhältnis zwischen Gottes Zorn und Gottes Gnade und Rachamim ein sehr, sehr ungleiches ist. Also Gott zürnt zwar und straft und ist nicht einfach so bereit, über alles hinwegzugehen, aber die Chesed und das Rachamim auf der anderen Seite sind viel, viel größer. Wir kennen das von den vier Generationen und den Tausenden, für die wo Gott straft und für die Gott Chesed übt. Das ist im Grunde das, was hier auch anklingt. Dass Gott sagt und sagen lässt über den Propheten, dass seine Chesed, die ist viel größer, die ist ewig. Bechesed olam, habe ich mich deiner erbarmt. Chesed ist Wohltätigkeit schon in einer Art und Weise, die vielleicht ein bisschen etwas Ungleiches hat. Wir haben immer wieder in Texten, wir kennen das aus Birkat Hamazon zum Beispiel, diese Trias, Chen und Chesed und Rachamim. Und Chen ist etwas, das ist ein Wohlgefallen wirklich auf Augenhöhe. Von dem kann hier nicht die Rede sein, weil die Ausgangssituation ist, wir haben es eigentlich verbockt und wir sind deshalb ins Exil geworfen worden, weil wir uns so aufgeführt haben, wie wir uns aufgeführt haben. Also das kann hier nicht vorkommen. Chesed ist immer noch ein großes Wohlwollen, ein Wohlgefallen, aber schon, so wie das deutsche Wort Gnade, obwohl Gnade nicht ganz passt, meines Erachtens als Übersetzung, ist es ein Begriff, der ein Wohlwollen ausdrückt. Rachamim kann inkludieren, der, dessen man sich erbarmt, hat es eigentlich gar nicht verdient. Aber man erbarmt sich halt des armen Hascherls, weil irgendwie muss es ja sein. Also das sind die beiden Begriffe, die hier sind. Chesed und Rachamim. Und beide sind so groß, viel größer als der Zorn Gottes gewesen ist. Ki menoach sotli, Asher nishbati me'avor menoach ot al ha'aretz. Denn das ist jetzt die Beschreibung, die wir hier haben, dass Gottes Erbarmen so groß sein wird, dass es eine glorreiche Zukunft geben kann für die, wo wir glauben, da ist gar nichts mehr. Das ist deshalb möglich, weil es ist für Gott wie die Wasser des Noach. Jetzt sehen wir übrigens auch, warum das Haftarah war zu Parashat Noach. Was war bei den Wassern des Noach? Dass Hashem geschworen hat, dass er das nicht mehr wieder tut. Hashem hat bei den Wassern des Noachs gesagt, es wird keine Flut mehr geben, die die ganze Welt zerstört. Und das ist jetzt auch so. Er braucht jetzt nicht glauben, das kann ja wieder passieren. Naja, ich meine, hier ist schon die Voraussetzung, dass wir Tschuwa gemacht haben. Aber unter dieser Voraussetzung muss man jetzt nicht sagen, naja, wenn Gott zu all dem in der Lage ist, Gott ist ja in der Lage zu sagen, dass die Unfruchtbare jetzt plötzlich doch viele Kinder bekommt, dann ist ja Gott doch in der Lage, in die andere Richtung alles Mögliche zu tun. Sagt Gott hier, nein, werde ich nicht machen. Weil das ist so wie bei den Wassern des Noach, wo ich gesagt habe, einmal haben wir das gehabt, aber ich mache das nicht wieder. Und so ist das auch jetzt. Wenn die Einsammlung aus dem Exil stattgefunden hat und wenn diese messianische Zeit wirklich kommt, dann ist es das. Und dann wird das nicht wieder rückgängig gemacht, so wie es keine Flut mehr geben wird. Und jetzt habe ich gesagt, wir wollen schauen, warum diese Haftarah an der Stelle aufhört, wo sie aufhört, weil der Text könnte ja auch länger sein. Denn so wie die Berge sich, so wie Berge wanken können und Hügel zusammenfallen können, so ist meine Chesed mit dir, dass sie nicht weicht. Also die Berge können zwar fallen, aber die Wohltat Gottes wird nicht weichen. Uvrit Shlomi Lotamut, Amar Merachamech Hashem. Und der Bund meines Friedens, der wird nicht zusammenbrechen, also auch wenn Berge zusammenbrechen, wird der Bund meines Friedens nicht zusammenbrechen, sagt wieder der, der sich deiner erbarmt, Hashem. Wir haben ja wieder den Begriff des Erbarmens, weil von Verdiensten können wir natürlich hier logischerweise nicht allzu viel reden. Und hier haben wir diesen Begriff Brit Shalom, dass Hashem einen Bund des Friedens mit uns schließen wird. So wie wir hatten die Anspielung auf die Wasser des Noach, da war auch ein Bund. Da war auch ein Bund, dass Hashem gesagt hat, okay, es gibt ein Versprechen, ich mache das nicht mehr. Übrigens ist das der erste Bund bei Noach. Es ist interessant, dass nach dem Gan Eden Hashem mit der Menschheit keinen Bund macht. Der erste Bund kommt erst nach der Flut. Das ist das erste Mal, dass Hashem damit der Menschheit einen Brit macht. Und wir haben verschiedene Stufen von Brit. Wir wissen, wir haben Brit der Wort und Brit Sinai. Und hier wird uns angekündigt, wir hatten das auch schon in einer Haftarah, ich glaube vor 2 Wochen, hatten wir die Ankündigung eines ewigen Bundes der Wohltat im Zusammenhang mit König David, der erwähnt wurde. Hier haben wir die Ankündigung eines Bundes des Friedens, der halten wird. Also wenn das dann erreicht ist, dann ist das auch etwas, das Bestand haben wird als ein Bund. Und das ist wohl der Grund, warum diese Haftarah hier aufhört, während sie dort, wo es um Parashat Noach geht, noch viel mehr zu erzählen hätte. Gut, das war das, was ich angemerkt habe.